Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Über den Beruf meines heutigen Gastes könnte man sagen, er ist Beobachter. Erik Bergkraut ist Autor von Dokumentarfilmen, Büchern und Zeitungsreportagen. Er hat einen Schweizer und einen französischen Pass und damit ist er zu unserem Gespräch von Zürich nach Berlin gereist. Herzlich willkommen, Herr Bergkraut.
Vielen Dank, Frau Bürger, für die Einladung.
Haben Sie auf dem Weg zu uns auch schon was Interessantes beobachtet?
Ich hatte das Gefühl, in eine ziemlich vitale, multikulturelle Gesellschaft zu tauchen, wenn ich mich mit Taxifahrern unterhalte. Und insofern fühle ich mich ganz gut hier bisher.
Wie halten Sie Ihre Beobachtungen fest? Haben Sie Notizbücher, Tagebuch, Kamera?
Eine gute Frage. Ich notiere sehr viel und das hat eigentlich den Effekt, dass ich die Notizen hinterher gar nicht mehr durchlesen muss, weil das Faktum, die Notizen zu nehmen, sie so verankert, dass das schwarze Buch, das auch hier jetzt neben mir liegt, eigentlich dann ziemlich wenig gebraucht wird.
Ja, aber das, was nicht im Buch festgehalten ist, ist dann flüchtiger, ne? Und schneller weg aus der Erinnerung.
Tatsächlich, ja. Mhm, tatsächlich.
Das kenn ich
auch. Ja. Tatsächlich, ja. Aber es taucht auch manchmal auf in irgendwelchen vollkommen unerwarteten Zusammenhängen.
In Ihrem Film über den Schriftsteller Peter Bixel, da sagt Peter Bixel, wenn man beobachtet, dann sieht man nichts. Man muss schauen. Was ist denn der Unterschied?
Also ich versuche natürlich schon in meinen Filmen und in meinem letzten Buch über die Begleitung meiner Ehefrau bis an diese ominöse letzte Grenze, nicht nur zu schauen, sondern ich verstehe mich schon auch als Person, als Beteiligter. Und ich versuche mich eigentlich zum Medium zu machen, zum Medium dessen, was ich erlebe, mit der Option, das dann mit Zuschauern oder Leserinnen und Lesern zu teilen. Aber das Beobachten, wie Bixel sagt, den ich für einen großen Denker halte, setzt uns so ein bisschen in die Polizistenposition. Wer macht was Falsches, wer macht was Richtiges? Und ich glaube, um in diesen Groove des Mediums zu kommen, muss man sich eben auch zum Beteiligten machen, der nicht sofort wertet und die Neugier, natürlich bin ich neugierig, ja. Selbst eine Begleitung bis an das Ende des Lebens hat einen Anteil einer Neugierde, aber sich nicht abzukoppeln und nicht von außen zu schauen, sonst wird man, glaube ich, schwerlich ein Medium für das, was man eigentlich teilt. Teilt, selber teilt, damit möglicherweise andere es dann auch teilen können.
Erik Bergkraut hat als Schauspieler angefangen, aber nach einigen Jahren den Dokumentarfilm für sich entdeckt. In mehreren Filmen porträtiert er Menschen, die sich nicht von Putins Drohgebärden haben einschüchtern lassen. Eine tschetschenische Menschenrechtlerin, die 2006 ermordete Journalistin Anna Politkovskaja und den 10 Jahre inhaftierten ehemaligen Oligarchen Michail Chodorkowski. Herr Bergkraut, wie hat denn das angefangen, dass Sie sich so intensiv mit Russland befasst haben?
Ich habe mich vielleicht mit Menschenrechten direkter beschäftigt als mit Russland. Ich war kein Russland-Experte. Ich habe in der Schweiz junge Tschetschenen kennengelernt, die im Austausch in der Schweiz weilten und die Geschichten, die aus Tschetschenien, wo ja 2 Kriege stattgefunden haben, der russischen Teilrepublik Tschetschenien, was die mir erzählt haben über spurloses Verschwinden von Menschen, habe ich zuerst mir einfach die Augen nur gerieben. Ich dachte, das stimmt nicht. Habe festgestellt auch, das war zu dieser Zeit eine Zone, in der es keine Presse gab, abgeschirmt durch die russische Macht. Und so kam ich da rein und habe dann diese unglaubliche Frau, Zainab Gashayeva, kennengelernt, die ein ganzes Netzwerk von Frauen angeleitet hat, die nichts anderes taten, als die Gräuel der russischen Armee, die in vielem sehr ähnlich sind den Bildern, die wir jetzt aus der Ukraine kennen, dokumentiert haben. Einfache Frauen, die loszogen, die haben gefilmt, fotografiert, die Kassetten versteckt und in der ganzen Hoffnung, dass die Welt einmal hinschauen wird, dass es ein Kriegsverbrechenstribunal geben wird eines Tages. Eine vollkommen vergebliche Hoffnung. Dennoch ist es kein, es gibt so das Votum, wer einen Menschen tötet, tötet die Menschheit, wer einen Menschen rettet, rettet die Menschheit. Für mich sind das ganz große Figuren, auch wenn sie auf dem Parkett der großen Politik vielleicht nicht reüssiert haben.
Mhm. Über Zainab Gashayeva haben Sie einen ersten Film gemacht, Koka, die Taube aus Tschetschenien. Und über diese Frau haben Sie 2003 dann auch die Journalistin Anna Politkovskaya kennengelernt,
richtig,
mehrfach getroffen, richtig, interviewt, gefilmt, Putins schärfste Kritikerin. 3 Jahre später wurde sie in ihrem Moskauer Wohnhaus erschossen. Inwiefern haben ihre früheren Aufnahmen da nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen?
Ich erinnere mich sehr genau. Ich saß mit meiner Familie im Auto. Wir waren in einer Therme baden. Die Nachrichten, erste Meldung, Anna ist ermordet worden. Und ich habe mich gewundert und nicht gewundert. Ich habe sie kennengelernt über diesen Tschetschenien-Film, weil ich bin dagegen, Konflikte unter nationalistischen Kriterien zu betrachten, auch wenn der Nationalismus jetzt gerade wieder so aufpoppt in sehr gefährlicher Weise. Und als ich diese tschetschenischen Frauen porträtiert habe und ihr Anliegen auch transportiert habe, war mir sehr wichtig, auch Russinnen oder Russen drin zu haben. Und da gab es nun diese Anna Politkovskaya, die einsam nach Tschetschenien ging, mit dieser Zainab Gashayeva auch eine sehr tiefe Freundschaft über alle Hintergründe hinaus führte. Und sie wurde für mich eine wichtige Figur im ersten Film. Und ich fand das so spannend, als ich da in der Novaya Gazeta ihr gegenüber saß und auch Dmitri Muratov, der später ja den Nobelpreis bekommen hat, Chefredakteur, als ich Anna gegenüber saß und diese Frau, diese kultivierte Frau, diese sehr differenziert denkende und sprechende und visionäre Frau, da habe ich natürlich einfach sie gefragt und gefragt, obwohl ich schon ahnte, in einem Dokumentarfilm muss man ja unheimlich zusammenraffen, dass das keinen Platz finden würde. Und fatalerweise gewissermaßen, konnte ich dieses Material, als sie dann ermordet wurde, wurde das natürlich
zu einem Schatz. Großer Schatz, ja.
Weil es war eigentlich ihre Legacy, die über die ich verfügte. Und insofern, ein bisschen pathetisch gesagt, fühlte ich auch wie eine Verpflichtung, diesen Film zu machen.
Der ist ja eine Art persönliche Spurensuche entlang der Frage, wer hat Anna Politkovskaya umgebracht und warum? Sie haben ihre engsten Vertrauten getroffen, ihre Kinder, ihre Schwester, den Ex-Mann, die Zeitungskollegen haben Sie schon erwähnt. Und man kommt ihr sehr nah, vor allem eben über ihre direkten Begegnungen. Was hat Anna Politkovskaya ja damals schon alles vorausgesehen?
Wissen Sie, Putin, Wladimir Putin wurde nicht plötzlich der Mann, der Städte ausbomben lässt, der auch junge Landsleute, junge Russen in Kriege schickt, wo sie auch getötet werden. Ich habe keine Hierarchie in diesem aktuellen Krieg. Mir tun die russischen Soldaten genauso leid wie die ukrainischen, auch wenn ich jetzt in der letzten Zeit mehr mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu tun hatte. Die Spur, die er legte, die Menschenverachtung, die Verachtung für das Leben einfacher Menschen, die ist nicht plötzlich aufgetaucht. Die hat Politkovskaya sehr genau analysiert. Was sich sehr stark verändert hat, ist, dass damals die westlichen, der deutsche Bundeskanzler, er hieß Gerhard Schröder, der französische Staatspräsident Jacques Chirac, die haben Putin hofiert und wirklich hofiert wegen des Öls. Und die tragen in meinen Augen eine Mitverantwortung. Und ich würde sogar sagen, gewisserweise kann man Putin heute verstehen, dass er sich die Augen reibt, dass die heutigen westlichen Führer plötzlich Menschenrechte reklamieren, weil ihre Vorgänger haben ja Putins Spiel mitgespielt und seine Methoden, die sind nicht ganz plötzlich aufgetaucht. Das war ein Appeasement von Putin, fast vergleichbar mit den 30er Jahren, wobei ich unterstreichen möchte, dass Putin kein Hitler ist. Also auch um die Dimension nicht zu verlieren. Aber das ist schon sehr komplex, die Zusammenhänge. Und Anna hat sehr, sehr klarsichtig die Methoden Putins analysiert. Und dafür wurde sie, und sie ist ja nicht die Einzige, das ist ja auch Teil der Methode, das Töten des politischen Gegners, der den Mund aufmacht oder einsperren und austrocknen. Das ist leider einfach ja, eine, scheint eine historische Konstante zu sein im Moment.
Wie frei oder auch nicht fühlten Sie sich denn bei Ihren Reisen in Russland und Tschetschenien? Als Journalist sind Sie eingereist oder als Filmemacher oder im Auftrag des Schweizer Fernsehens?
Nein. Das waren frei produzierte Filme mit Unterstützung des Schweizer Fernsehens. Also als Chodorkowski, da dachte ich erst, dieser Film wird einfach nur ein Brieffilm. Hieß erst auch Runden um mein Gefängnis, da haben wir natürlich versteckt am Polarkreis, kreisten wir um diese Strafkolonie und niemand dachte, dass Chodorkowski rauskommt. Putin hat ihn vor der Olympiade in Sochi, dachte er, das ist ein großer P. Und ich dachte erst formal, wäre das nur ein Brieffilm, praktisch nur diese Runden plus Reisen von der Anwältin und seinen Eltern, sehr, sehr beeindruckende Menschen, Chodorkowskis Eltern. Nein, wissen Sie, wurde ich oft gefragt, ob das für mich gefährlich ist. Nein, ich glaube, ich bin ja kein Landesverräter, sondern ich bin so ein Westler. Und das ist nicht gefährlich, sich kritisch zu äußern. Naja. Lebensgefährlich, dadurch glaube ich, ist ein ganz kategorischer Unterschied. Lebensgefährlich ist es für Russen, die sich gegen das Regime, und zwar bis heute. Und bis, es gab ja auch Mordfälle in Westeuropa.
Ich möchte noch mal an den Film über Michail Chodorkowski anknüpfen, über den Erik Berggraut gerade eben schon gesprochen hat. 2003 wurde er wegen angeblicher Steuerhinterziehung zu 8 Jahren Lagerhaft verurteilt, in ein Straflager in Sibirien gesteckt. Und da haben Sie ihm, Herr Berggraut, einen Brief geschrieben. Wie war das überhaupt möglich? Daraus entstand ein mehrjähriger Briefwechsel. Wie ging das, Briefe schreiben in ein Straflager?
Also, Frau Bürger, ich bekam in der Gegenrichtung zuerst einen Brief. Ich hatte so ein gewisses Standing durch die vorherigen Filme. Da war ich in Berlin auf dem roten Teppich. Da war
lief Katrin, auf der Berlinale, ja.
Ja, da war Catherine Deneuve an meiner Seite.
Die Synchronstimme.
Die Synchronstimme, das war, sehen Sie, das hätte ich als Schauspieler, wenn ich Schauspieler geblieben wäre, nie geschafft, mit Catherine Deneuve über einen roten Teppich zu gehen. Und sie war nicht die Einzige. Nein, ich hatte ein gewisses Standing und da sind Chodorkowskis Leute an mich herangetreten und ich war erst sehr skeptisch, weil eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich zu Losern grundsätzlich einen schnelleren, direkteren Bezug als zu Winnern und Chodorkowski ist nun wirklich im Begriff des Winners. Aber natürlich ist seine Geschichte ungeheuer interessant und seine Leute fragten, haben Sie nicht Lust, mal mit Chodorkowski in Kontakt zu treten? Er ist da in dieser Strafkolonie, soll noch 10 Jahre dauern. Und dann hat er mir tatsächlich, musste ja auch sicher sein, dass die Botschaften von ihm stammen, hat er mir tatsächlich, haben die Anwälte einen handschriftlichen Brief von Chodorkowski an mich aus dieser Kolonie rausgeschmuggelt. Und dann begannen wir Briefe zu tauschen. Und eben, ich dachte erst, der ganze Film wird daraus bestehen. Später wurde er freigelassen, kam in die Schweiz ausgerechnet. Und
ja, fast in Ihre Nachbarschaft, ne?
Absolut, ja. Kam dann auch in mein Atelier. Dann habe ich mit ihm ein großes Interview drehen können. Und ich musste natürlich das Konzept des Films vollkommen umdenken. Es hat sich auch ein bisschen banalisiert dadurch. Genau, so war das.
Erst weicht er in diesem langen Interview Ihrer Frage aus, ob er russischer Präsident werden wolle in Zukunft. Doch irgendwann später bringen Sie ihn dann doch zu dieser Aussage, wenn es darum geht, bei der Führung des Landes mitzumachen, sage ich ja, aber ohne Putin. Und Sie kommentieren das mit den Worten, Sie seien überzeugt, sein Plan sei längst gemacht. Denken Sie das heute immer noch?
Ich glaube, dass er sich, also ich habe keinen Kontakt mehr mit Chodorkowski heute. Ich denke, dass er sich sehr klug zurückhält, dass er ja auch sehr viel auch, er ist sehr stark Russe, er hat, glaube ich, auch sehr viele nationalistische Denkanteile in sich. Zumindest ist er ganz sicher ein Patriot und ich glaube, dass er so eine Position hält für sich, indem er nicht der absolute Erzfeind ist und wahrscheinlich auch nicht umgebracht wird und vielleicht historisch sieht es dann überhaupt nicht so aus, als ob es in Russland wirklich zu einer Demokratie kommen würde, aber dass er sich dann bereithalten würde, doch, das stelle ich mir schon so vor.
Lebt jetzt in London genau. Im Exil, ist ja keine leicht zu fassende Person, habe ich gedacht. Wie war Ihre Herangehensweise? Also wieder dieses Verhältnis von Distanz halten und Nähe suchen.
Das war natürlich schwieriger. Also wir waren ja auch nicht Freunde. Wissen Sie, ich versuche eigentlich schon auch eine Nähe herzustellen, aber keine Kumpanei. Ich versuche empathisch anzutreten, aber nicht in der Empathie zu versinken, weil sonst entstehen langweilige Produkte. Und mit Chodorkowski wurde es nicht, ich meine, als er dann in seiner Villa am Zürichsee sich niedergelassen hat, hat er mir gesagt, ja, Sie können kommen und bei uns filmen eine Stunde. Und zum Glück hatte ich einen sehr guten Kameramann, der auch noch den Fuchs gefilmt hat, der plötzlich durch den Garten raste, weil das mag ich immer. Ich mag sehr gern die Themen runterbrechen auf das Alltägliche und szenisch rangehen. Und ja, da war ich dann, manchmal ist man in so einer Situation, er gibt mir eine Stunde und ich musste das so schneiden, als wären wir 3 Tage da bei ihm gewesen. Das ist, glaube ich, auch geglückt. Das sind eigenartige Rollen.
Ja.
Genau.
Sie haben ja keine Filmhochschule besucht, sondern nach der Schule in Zürich die Schauspielschule. Haben 7 Jahre
Richtig.
Als Schauspieler im Theater für Kino und Fernsehen gearbeitet. Warum haben Sie den Beruf eigentlich gewechselt?
Ich war zu selten unter dem Strich jener Schauspieler, der ich gerne gewesen wäre.
Damit, Sie fanden sich nicht gut genug, oder?
Ich glaube, dass ich ab und zu schon gut war. Aber wenn ich nicht gut war, fand ich es ganz entsetzlich und habe darunter gelitten. Ja, das ist so. Und dann ist natürlich der Schauspieler ist ein so abhängiger Beruf. Bis ganz hoch, auch wenn es da vielleicht kaschiert wird. Und ich hatte schon einfach Lust. Wissen Sie, im allerbesten Fall ist ein Schauspieler Autor einer großen Figur, die er spielen darf. Oder ist eben auch, macht sich durchlässig und wird zum Medium. Aber das sind seltene Glücksfälle. Und ich wollte ganz eindeutig aus der Abhängigkeit raus. Ich spürte sehr stark das Bedürfnis, auch Themen zu wählen, meinen Angang an ein Thema zu suchen. Und das war, ich glaube, ein kluger Entschluss, den Schauspielerberuf zu verlassen, für mich selber, möglicherweise aber auch für Zuschauerinnen und Zuschauer.
Sie haben auch angefangen zu schreiben, viel für die Neue Zürcher Zeitung. Also diese Autorenschaft wurde immer wichtiger. Einerseits publizieren schriftlich in Texten,
ja.
Drehbücher, Konzepte für Filme.
Ja.
Aber wie wird man denn Filmemacher so aus dem Nichts heraus?
Ich habe eine sehr, sehr gute Strecke beim Schweizer Fernsehen gehabt, das möchte ich unterstreichen. Ich hätte nie mich da ganz anstellen lassen können, weil ich bin nicht so ein systemtauglicher, kompatibler Mensch. Aber es war eine sehr offene Zeit, auch für das Magazin 10 vor 10. Ich konnte dann, als man begriffen hat, dass ich nicht einfach nur ein Schauspieler bin, der halbwegs Nachrichten schreiben kann, hatte ich eine wunderbare Strecke. Ich konnte Reportagen machen. Sehr viel Learning by Doing. Ich liebe das auch bis heute. Dokumentarfilm ist immer eine Mischung von Struktur und sich überraschen lassen vom Moment, Festhalten des Zufalles, den Zufall einordnen in einen größeren Bogen. Also das weckt mich und ich bin sehr verbunden, dass ich beim Schweizer Fernsehen mich ganz ausführlich ausprobieren konnte und für manche Menschen ist eine Filmhochschule das Richtige. Also mein einziges Diplom bis heute ist tatsächlich das Schauspielerdiplom und mein Weg ist eher Learning by Doing.
Geboren wurde Erik Berkraut 1957 in Paris, doch aufgewachsen ist er seit seinem 4. Lebensjahr in der Schweiz. Herr Berkraut, erzählen Sie uns von Ihren Eltern, deren Geschichte haben Sie ja auch in einem Buch aufgearbeitet. Paradies möchte ich nicht, heißt es, Roman einer Familie. Paradies möchte ich nicht. Wofür steht dieser Satz?
Danke, dass ich über meine Eltern hier ein paar Worte verlieren darf. Also Paradies möchte ich nicht. Meine Mutter wurde sehr alt. Ich habe sie auch einigermaßen begleitet. Nicht jetzt so wie später leider meine Ehefrau. Aber ich habe sie sehr oft besucht und meine Mutter wurde 92 und sie wollte keineswegs sterben. Und es gab den Moment, als ich sie in diesem Alters- und Pflegeheim besuchte und ich gehe raus und ich bin schon unter der Türe und sie ruft mir nach, Paradies möchte ich nicht. Auf Schweizerdeutsch, Paradies wett ich nicht. Ich brauchte einen Moment, um zu verstehen, was sie meinte. Sie meinte, ich will noch auf dieser Erde bleiben.
Ja, ich möchte.
Und so war mir das. Meine Mutter ist 1927 in Zürich geboren. Ihr Vater, mein Großvater, hat ihre Mutter, meine Großmutter, verlassen, als meine Mutter im Bauch ihrer Mutter war. Und daraufhin wurde meine Großmutter verstoßen von dieser Zürcher Familie. Es war eine Schmach, dass ein Familienmitglied verlassen wird vom Ehemann, obwohl dieser Mann Friedensrichter war in Albisrieden. So waren damals die Verhältnisse. Mein Vater ist eine völlig andere Hintergrund. Mein Vater ist 1917 in Wien geboren, eine jüdische Familie, die aus Polen westwärts gezogen ist, den Kaftan abgelegt hat und sich assimiliert hat. Mein Großvater Rudolf Bergkraut war ein österreichischer Patriot, stolzer K&K-Offizier im Ersten Weltkrieg. Und was dann über sie hereinbrach, Ende der 30er Jahre, als Österreich dem Deutschen Reich angeschlossen wurde und sehr, sehr viele Österreicher sehr, sehr antisemitisch plötzlich waren. Das war sozusagen das Drama meiner väterlichen Vorfamilie, die bestimmt meinen Vater sehr stark geprägt hat.
Eine komplizierte Fluchtgeschichte.
Eine sehr komplizierte Fluchtgeschichte.
Wie wurde über die Flucht in der Familie gesprochen?
Eigentlich schon, das war schon sehr präsent. Geprägt hat meinen Vater, das war eine gemischte Klasse in Wien, Hälfte Christen, Hälfte Juden. Und man hat sich eigentlich gut vertragen. Es gab da keine großen Spannungen. Aber als der Anschluss war und Juden mussten fürchten, abgeholt zu werden, hat kein einziger dieser christlichen Mitschüler und guten Kumpels sich jemals gemeldet. Le silence qui tue, auf Französisch, das Schweigen, das tötet. Das, wahrscheinlich hätte ich diese Russland-Filme nicht gemacht ohne diese Erfahrung meines Vaters. Ja, er versuchte dann in die Schweiz zu kommen.
Aber Ihr Vater hat darüber gesprochen.
Er hat darüber gesprochen. Ja, es war zu präsent, als das.
Wie haben Sie erlebt? War er ein gebrochener Mensch?
Also der Schlüsselsatz über meinen Vater lautet wohl so: Ich wusste mir zu helfen, aber ich war dafür nicht geschaffen. Er war, was man auf Französisch nennt, ein Débrouillard. Er hat für die Familie gesorgt, illegale Papiere, illegale Grenzübergänge. Und er konnte das sehr gut, aber eigentlich war es nicht wirklich seine Stofflichkeit, dass er. Und er war ein sehr, ich sage das ja auch in meinem letzten Buch, in der Selbstironie war es stärker als im Durchsetzungsvermögen. Mhm. Aber ich trage ein sehr tiefes Erinnerung an meinen Vater.
Diese Flucht verlief zwischen dem Versuch, sich in der Schweiz niederzulassen oder in Frankreich bleiben zu können. Er schloss sich der Fremdenlegion an, ging nach Nordafrika.
Also ging ist vielleicht ein bisschen beschönigend.
Wurde geschickt.
Ja, nein, aber mein Vater wollte kämpfen. Das ist vielleicht das Drama seines Lebens, dass er in der Rolle des Fliehenden und des Opfers, er hätte sehr viel lieber, wie, was weiß ich, Georg Stefan Troller, auch ein Exil-Wiener, später dann gegen Nazi-Deutschland gekämpft. Also ganz kurz zusammengefasst, 1938 versucht mein Vater in die Schweiz zu fliehen, die Schweizer Grenzen sind geschlossen, in seinen Pass wird reingehauen, abgewiesen und unter dramatischen Umständen gelingt es, nach Frankreich, nach Paris zu kommen. Da hat er eine ganz gute Zeit, da sind viele Deutsche auch, Flüchtlinge, Juden, Kommunisten, obwohl sie staatenlos sind, weil sie haben die alte Staatsangehörigkeit verloren. Dann bricht der Krieg aus und plötzlich werden auch in Frankreich diese Emigranten interniert, weil sie gelten plötzlich als feindliche Ausländer. Sie könnten auch deutsche Spione sein. Ja. Und das beschreibe ich auch in Paradies möchte ich nicht, diesen historischen Moment. Und dann war die Fremdenlegion, deswegen habe ich interveniert, die Fremdenlegion als eine Einheit der französischen Armee hatte potenziell die Möglichkeit, in den Krieg einzugreifen. Und deswegen haben sie sich engagiert, mein Vater und auch seine beiden Brüder, in der Hoffnung, gegen Hitler-Deutschland endlich kämpfen. Wer konnte dann schon voraussehen, dass die französische Armee derart schwach war, dass dieser Krieg gegen Hitler-Deutschland sehr, 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 sehr schnell zu Ende ging?
So wie Sie das jetzt zusammenzurren, und wir müssen es zusammenzurren.
Ja, natürlich.
Merkt man nochmal, wenn so oft gesagt wird, die Wirren jener Kriegsjahre. Ne? Also was, in welcher Geschwindigkeit sich die Weltlage änderte und damit einfach auch die Perspektive oder Nicht-Perspektive für so einen einzelnen Menschen. Wo haben sich Ihre Eltern denn dann aber kennengelernt?
Also schlussendlich Also Frankreich war ja dann geteilt nach der Niederlage. Es gab den Teil, nördlichen Teil, da war besetzt durch die deutsche Wehrmacht, und den südlichen Teil, Vichy-Frankreich, die Kollaboration natürlich, deutschlandfreundlich, aber trotz, und es gab auch da schon Verhaftungen, die sogenannten Rafle auf Französisch. Aber im Sommer 1942 hat die Wehrmacht auch den Süden besetzt. Dahin war nämlich mein Vater und seine ganze Familie zurückgekehrt aus der Fremdenlegion in Nordafrika. Und da begannen die Verhaftungen rundum. Und mein Vater eben war in Debrouillard gut vernetzt. Man hat ihn gewarnt, da konnte er sich verstecken und hat dann abenteuerlich ausgelotet, kann man in die Schweiz flüchten zu diesem Zeitpunkt. Und tatsächlich im Dezember 1942 ist es ihm gelungen, nicht nur selber, sondern auch erst seine Eltern über die Grenze. Und das ist auch eine historische Wahrheit, weil die Schweiz hat ja viele Menschen zurückgewiesen. Es gibt ja ganz düstere Kapitel, selbst ehemalige Schweizerinnen, die einen Ausländer geheiratet haben und damals die Staatsangehörigkeit verloren haben, wurden zum Teil nicht in die Schweiz gelassen. Aber zur Schweizer Geschichte gehört auch, dass in diesem historischen Moment, Dezember 1942 zum Beispiel, die Familie Bergkraut und wer mit ihnen geflohen ist, alle bleiben durften.
Ja, ja.
Das waren dann sehr vielschichtig, die Schweizer Geschichte.
Und Ihre Eltern haben sich dann in der Schweiz kennengelernt?
In der Schweiz. Mein Vater war dann auch wieder so in Internierungslagern und meine Mutter war 17 und sie war aus einem nicht jetzt besonders politisierten Umfeld, aber sie war empört, ganz bestimmt antifaschistisch, und sie hatte offensichtlich ein Interesse, diesem staatenlosen, 10 Jahre älteren, lebenserfahrenen, aber auch schon ziemlich verletzten Flüchtling näher zu kommen. Und da hat es wohl sehr schnell gefunkt.
100 Tage im Frühling heißt das neue Buch von Erik Bergkraut. Und er beschreibt darin den Abschied von seiner Frau, der Schriftstellerin Ruth Schweigert. Im vergangenen Jahr ist sie nach schwerer Krankheit mit 58 Jahren gestorben. Und dieses Buch ist auch eine Dokumentation über das Ende des Lebens, das Begleiten eines vertrauten Menschen am Ende seines Lebens, ihres Lebens. Warum ist Ihnen diese Formulierung, Herr Bergkraut, lieber als der Begriff des Sterbens, das Ende des Lebens, End of Life?
Das habe ich eigentlich aufgeschnappt von Fachleuten in der Palliativpflege, den Begriff End of Life. Ich hatte das Glück, und vielleicht auch Ruth Schweigert hatte das Glück, dass sie bis an diese letzte Grenze sehr lebendig war im Kopf. Nicht im Körper, aber im Kopf. Und die Idee, das Leben, wo es denn möglich ist, bis zuletzt zu begrüßen, ist ein schönes Bild. Aber ich glaube auch, jetzt von Fachleuten verstanden zu haben, dass der eigentliche Sterbeprozess ganz, ganz am Ende schon zu erkennen ist, aber dass es vorher, und das war auch meine Geschichte mit meiner Ehefrau, da gab es so viele Windungen und Wendungen, und wo auch selbst sie dachte, manchmal, wenn diese wunderbaren ukrainischen Musiker gespielt haben, ich beschreibe das ja auch, es gab Momente.
Am Schluss holen sie sie ja aus den Krankenhäusern nach Hause, sie wird palliativ zu Hause gepflegt, und alle paar Tage kommen Musiker, die spielen.
Das habe ich aufgeschnappt aus der anthroposophischen Medizin und Klinik, das war so zauberhaft. Plötzlich tauchte ein Mann auf und hat auf einer Leier gespielt, und wir saßen da, und als ich dann umständebedingt meine Ehefrau nach Hause kam und ich kannte diese Musiker, sehen Sie, so hat alles mit allem zu tun. So hat der ukrainische Krieg und meine Filme und dass die Musiker zu meinen Projektionen kamen, damit zu tun, dass die dann jeden zweiten Tag gespielt haben.
Ah, darüber haben Sie die kennengelernt,
ja,
bei
so,
Filmvorführungen.
So war das. Und dann kamen sie wirklich jeden zweiten Tag, und es gab einen Moment, da auch Ruth Schweigert am Ende der Musik dieser sphärischen Klänge uns fragte, ich komme nicht raus, wo bin ich jetzt? Es war so ein Zwischenbereich, den wir gemeinsam erforschen durften. Ja.
Das ist ein sehr zärtliches, ruhiges, empathisches Porträt von Ruth Schweigert, geschrieben in einer Phase, in der es ja auch sehr viel Unruhe gab. Also Aufenthalt in Kliniken, harte Medikamententherapien, die Erkenntnis, dass es keine Heilung geben wird. Und doch wollte ihre Frau nicht über das Sterben sprechen, sondern jede Sekunde des Lebens mitnehmen, wie ihre Mutter auch im Grunde. Ja? Wie war das möglich? Also was hat Ihnen die Kraft gegeben, diesen Lebenswillen zu unterstützen, weil man könnte ja auch an den Punkt kommen und sagen, ich wünsche dir, dass du sterben kannst.
Wissen Sie, als ich heute früh im Hotel saß und mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, dachte ich plötzlich, ja, ich weiß, ich konnte und ich durfte meiner Ehefrau helfen, bis an diese ominöse Grenze zu kommen. Und ich konnte ihr, nicht ich alleine, sie war ein so sozialer Mensch, da waren ehemalige Studentinnen und Studenten ganz stark involviert, die da gekocht haben und gearbeitet haben, Nachbarn, Nachbarinnen. Aber ich glaube, sagen zu können, dass ich Ruth Schweigert das Menschenmögliche bei dieser Reise bieten konnte. Und das ist für mich auch etwas, was mein Leben bereichert. Aber in erster Linie ist das natürlich ihre Klasse, ihr ganz starker Wille zu leben, ich durfte mit ihr nichts besprechen über weder einen Nachlass noch irgendwelche familiären Dinge. Sie war ganz fokussiert auf das Leben bis zuletzt. Und dann gab es einen Kippmoment. Es gab den Kippmoment, als sie mit einer Kraft, die ich in diesem Körper nicht mehr vermutet hätte, als man ihr ein bisschen Nahrung in den Mund schieben wollte, den Kiefer zusammengedrückt hat und hätte nicht gedacht, dass noch diese Kraft im Körper war. Aber von wegen End of Life und Sterbeprozess, selbst in dieser Situation war ich mir nicht sicher, ob das nochmal eine Kurve ist, weil sie nochmal leben will, weil sie nochmal uns auch dieses Geschenk machen will, mit ihr Zeit zu teilen, oder ob es wirklich etwas in ihr passiert ist.
Das Buch, das Sie geschrieben haben, ist chronologisch strukturiert wie ein Tagebuch mit Daten. Haben Sie denn schon zu der Zeit, als Ruth Schweigert noch lebte, mit dem Buch angefangen? Also wusste sie, dass Sie darüber schreiben?
Zwei Dinge. Ruth Schweigerts letztes Buch, Tage wie Hunde, beschreibt ein paar Jahre vorher die erste Welle des Krebses. Einerseits hat sie dieses Buch mir gewidmet als erstes und einziges und letztes. Und dann tauche ich ja auch auf als Figur neben vielen anderen Menschen. Das Buch ist in gewisser Weise, mein Buch schließt an oder antwortet gewisserweise. Aber um auf Ihre Frage zu kommen, ich fand, das Buch ist ja jetzt auch sehr szenisch geschrieben. Ich fand so viele Dialoge bemerkenswert, als Ruth Schweigert wieder aufwachte, weil das ist auch ein Wunder der Medizin. Bestimmte Strahlentherapien im Kopf haben zeitverzögert gewirkt. Und der Geist, das ist einfach, deswegen, davon wollte ich auch Zeugnis ablegen, der Geist hat sich noch einmal geöffnet, währenddem der Körper sich immer mehr dem letzten Moment genähert hat. Und ich fand, so viele Dialoge müsste man festhalten. Ich fragte sogar erst eine Schülerin, eine ehemalige Studentin, willst du das nicht aufschreiben? Das hat sich nicht ergeben. So begann ich. Und das Ganze hieß erst für mich Notate vom Leben und noch nicht 100 Tage im Frühling, Geschichte eines Abschieds. Und ich begann tatsächlich mit diesen Aufzeichnungen zum Teil an ihrer Seite. Und das war nicht der Plan, dann ein ganzes Buch zu schreiben, sondern festzuhalten. Auch ein gewisses, natürlich wusste ich um die Vergeblichkeit, ein Stück Leben festzuhalten, im Wissen drum, dass dieses Leben nicht mehr lange dauert. Das war eigentlich mein Antrieb.
An zwei, drei Stellen deuten Sie in dem Buch an, dass die Familiensituation noch durch was ganz anderes stark belastet war und ist, denn einer Ihrer Söhne kam während dieser Abschiedsmonate nicht zu Besuch nach Hause. Er ist im Gefängnis. Mit großem Kraftaufwand bringen Sie Ihre sterbenskranke Frau zum Besuch des Sohnes ins Gefängnis. Und Sie haben darum gebeten, Herr Bergkraut, dass wir nicht weiter darüber sprechen. Das respektieren wir auch. Ich muss es nur erwähnen, weil es auch im Buch auftaucht und möchte Sie fragen, wie das war. Sie mussten sich ja generell die Frage stellen, wo Sie die Grenze ziehen zwischen dem, was Sie öffentlich machen wollen und dem, was privat und geschützt bleiben soll.
Das ist immer ein Grenzgang. Was zeige ich? Was ist relevant? Was verberge ich? Ich habe mir sehr viele Gedanken dazu gemacht und ich glaube aber, dass ich eigentlich einen sehr offenen Ton anschlage, in sehr vieler Hinsicht, weil in dieser Stimmung, es gibt auch eine Passage, da resoniere ich drüber, was sind wir ohne unsere Geschichte? Ganz am Ende, wenn nicht mehr wichtig ist, unsere Titel, unsere Preise. Ich versuche auch die Familiengeschichten eigentlich ohne Wertung, aber sehr offen zu erzählen. Aber natürlich nur, das Buch behandelt einen Abschied und nichts, was in diesem Abschied relevant wäre, lasse ich aus. Das ist eigentlich das Prinzip des Buches. Das wäre vollkommen unredlich, zumal ich noch im Vorwort ja reklamiere, ich möchte die Aufrichtigkeit walten lassen, die es, wenn wir wirklich in der letzten Nacktheit voreinander stehen, ich nicht, aber Ruth Schweikert, bleibt uns nichts anderes als Aufrichtigkeit. Das habe ich versucht walten zu lassen, aber selbstverständlich im Hinblick auf, was heißt es zu gehen.
Sehr berührend ist, wie Sie das Abschiednehmen Ihres jüngsten Sohns beschreiben. Er war 16, legt sich zu seiner Mutter ins Bett und dankt ihr dafür, dass sie ihn gemacht hat und er hofft, dass er etwas im Leben findet, das ihn glücklich machen wird. Sie leben nun mit ihm zu zweit weiter und das Abschiednehmen hört ja mit dem Tod nicht auf. Auch das geht weiter. Hat Ihnen das Schreiben geholfen?
Unbedingt. Das Niederschreiben war für mich ein Ort, einfach den Schrecken, mit dem Schrecken, das ging ja auch fürchterlich schnell. Und es war eine Salve, ist eigentlich eine Zeit lang immer das Allerschlechtestmögliche eingetreten, medizinisch. Und diesen Schrecken, mit diesem Schrecken fertig zu werden und gleichzeitig noch Akteur zu sein, weil ich konnte ja da nicht in der Rolle des Betrachters, weil Sie dieses Gespräch damit begonnen haben, mit der Rolle des Betrachters war es nicht gemacht, sondern ich hatte so fast eine Art Apparat auch aufrecht zu halten, mit professioneller Hilfe erster Güte, diese Frauen, die da kamen, diese Palliativpflegerinnen, unglaublich, dann auch zwei Ukrainerinnen, die am Tag immer da waren. Es war eine wirkliche Community, aber das Schreiben war für mich eine Möglichkeit, mit dem Schrecken umzugehen. Wie eben Bixel sagt, den Sie anfangs ja auch zitiert haben, erzählen ist heilsam, erzählen ist nötig zum Überleben und vielleicht sogar das Erzählen über die Abschiedlichkeit ab und zu.
Ich habe vorhin erwähnt, dass Sie die Tochter der ermordeten Anna Politkowska ja gefragt haben, ob ihre Mutter ein Vorbild für sie ist. Und sie sagt, nein, eher ein Beispiel. Und diese Szene kehrt jetzt im Buch über ihre verstorbene Frau wieder. Die Frage, ob Ruth Schweigert ein Vorbild für sie ist, für uns alle.
Wissen Sie, wir haben an einem Spielfilm gearbeitet, Ruth Schweigert und ich, und der Arbeitstitel war Supersterber. Ich sollte diesen Supersterber spielen. Und ich bin ganz sicher, dass Ruth Schweigert auf gar keinen Fall möchte, dass sie hier als in real life als Supersterberin hingestellt wird. Das war gar nicht ihre Art, sich in solche Posen zu schmeißen. Und ich weiß nicht, ob man sich aufs Sterben und den Tod vorbereiten kann, weil es trifft einen ja nicht so. Das sind ja, glaube ich, dann doch andere Mächte, die über diese Dinge entscheiden. Und aber die Frage beschäftigt mich, kann man sich vorbereiten? Und ich denke, dieser unglaublich kluge Satz von Vera Politkowskaja, einer jungen Frau, der habe ich natürlich auch so gelassen im Film, die nicht den Versprecher korrigiert. Ich glaube, mit den Vorbildern ist es wirklich eine sehr gefährliche Sache. Aber ein Beispiel sein, also wenn Leserinnen und Leser, die dieses Buch lesen, wenn sie da etwas ziehen können über End of Life als ein Beispiel, nicht mehr als ein Beispiel, dann wäre schon sehr viel erreicht.
Ich nenne nochmal den Titel 100 Tage im Frühling, Geschichten eines Abschieds, erschienen im Limmat Verlag. Erik Bergkraut, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch und dass Sie zu uns nach Berlin gekommen sind.
Der Dank ist ganz auf meiner Seite.